lesen können, steht in Epheser 3, 13 bis 16. Epheser Kapitel 3, 13 bis 16. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnis, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Chile, ich wünsche dir Gottes Segen zur Predigt.
Ja, das wird jetzt ein Kunstwerk sein. Abendmahl und sofort geschritten. Also ich werde versuchen, die Predigt ein bisschen zu kürzen, sonst wird es dann gar spät. Aber ich habe gesehen, Epheser, wir studieren den Epheserbrief und ich finde das so hochaktuell. Ich weiß nicht, wer von euch noch tiefer in den Epheserbrief eingetaucht ist, um einfach zu sehen, was da alles drinsteht, mehr als was die Lektion uns eigentlich bietet. Ich muss da noch schnell das hochfahren da. Für mich hochspannend, hochaktuell und es hängt auch sehr viel zusammen mit dem Abendmahl, weil ich finde, das Abendmahl hat auch mit unserem Leben zu tun. Das Abendmahl ist etwas, wo ich mich ganz neu wiederum entscheide, ich gehe diesen Weg mit Jesus Christus weiter, ich gebe nicht auf. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt ein paar Dinge aus dem Epheserbrief aufzeigen, die mir auch persönlich sehr wichtig geworden sind. Gerade in der Zeit, in der wir heute leben, in der Polarisierung auch in der Gemeinde stattfindet, indem Strömungen da sind, die in gewisse Richtungen ziehen, die uns vielleicht auch Angst machen oder auch beschäftigen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es nicht von ungefähr, dass wir gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, gemeinsam den Epheserbrief studieren. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, so was dem Paulus wichtig war, jetzt in diesen ersten drei Kapiteln von diesem Brief. Ja, es ist nicht einfach nur Erlösung. Natürlich spricht er von Gnade, er spricht von Geschenk, von Erlösung. Aber ich glaube, ihm geht es um etwas ganz anderes. Die Erlösung ist eigentlich die Grundlage für das, was ihm schlussendlich wirklich wichtig ist. Er zeigt auf, ganz am Anfang schon in Kapitel 1, Vers 20, da sagt er, dass Gott zeigt auf, wie Gott in Christus gewirkt hat. Er hat ihn auferweckt von den Toten, steht da, und er hat ihn zu seiner rechten Seite in den himmlischen Welten gesetzt. Interessanterweise erwähnt Paulus auch in Kapitel 2, Vers 5 und 6, dass auch wir tot waren und dass Gott, dass Christus auch uns auferweckt hat und dass er auch uns in die himmlische Welten eingesetzt hat. Genau das Gleiche. Ja? Und möchte eigentlich mit dem auch aufzeigen, dieses Privileg, was wir haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen, dass das eben geschieht, dass wir auferweckt werden und dass wir schon Teil sind vom Himmelreich. Jetzt schon. Und dann das Wichtigste, was ich bei Paulus erkenne, um was es ihm wirklich geht. Wir haben heute über Einigkeit gesprochen, aber wir sind jetzt in Kapitel 4 eingestiegen in die praktische Umsetzung dessen, was er vorhin versucht aufzuzeigen. Und wenn wir Kapitel 1 und dort ab Vers 11 auch schauen, ja, und uns dort auf die Personalpronomen eben achten, schauen, das ist eben auch hochspannend, wenn wir das anschauen. Wenn ich nur jetzt hier Vers 11 anschaue, ich habe es hier ein bisschen farblich versucht darzustellen, ich hoffe, man sieht dieses Grün da vorne, wo er einfach sagt, wir, wir, wir. Wen meint er mit wir? Nicht die Empfänger vom Schreiber, sondern wir, die Judenchristen. Ja, er sagt hier ganz klar auch drin, die wir eben auf Christus gehofft haben, die auf den Messias gewartet haben. Ja, und dann geht er plötzlich in Vers 13 weiter, indem er jetzt plötzlich ins Ihr wechselt, von wir zu ihr. Ihr habt das und das und das. Ihr habt gehört. Und dann, wie kann es anders sein? Schlussendlich, welche ist das Unterpfand unseres Erbes? Und hier bezieht er beide mit ein, die Judenchristen wie auch die Heidenchristen. Das ist das, was Paulus hier ganz am Anfang im ersten Kapitel schon aufzeigt. Und interessanterweise auch im zweiten Kapitel, auch wiederum ab Vers 11, ist vielleicht gerade Zufall, kann sein, aber auch da wiederum beginnt er zuerst mit ihr und dann kommt er, wenn man weiterschaut, auf uns. Ja, und dann heißt es eben auch, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib und so weiter. Ist schon interessant, wenn wir das hier anschauen. Ihm ist es wichtig aufzuzeigen, die Versöhnung, die stattgefunden hat zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Das ist ihm wichtig. Vers 16, da heißt es, die beiden zu versöhnen. Ja, die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, nachdem er an ihm die Feindschaft getötet hat. Und schlussendlich auch in Vers 18, wo er sagt, wir haben alle beide Zugang zum Vater im Geist, zum Tempel. Und es wächst alles zu einem heiligen Tempel. Es ist übrigens interessant, dass ihr den Tempel erwähnt, weil wisst ihr noch, warum Paulus in Gefangenschaft war? Was war der Auslöser? Ja, Apostelgeschichte, ihm wurde angelastet, dass er einen Griechen, interessanterweise jemand gerade aus Ephesus, in den Tempel hineingenommen hat, in einen Bereich, wo die Griechen nicht hineingehen durften und eigentlich unter es war ein Urteil, dann man wurde dann eigentlich auch getötet, wenn man als Fremder dort hineingeht. Und jetzt erwähnt er hier den Tempel wieder. Hey Leute, da ist was abgebrochen, da hat sich was geändert. Diese Mauern, die die Menschen gebaut haben, diese Mauern, die die Juden gebaut haben zu den Heiden, die sind abgebrochen. Die sind nicht mehr. Und wenn er hier eben, das ist auch so eine Sache, wenn wir hier drin noch Vers 15, die das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigte, das wird ja von vielen verwendet, zu sagen, die Gebote sind nicht mehr gültig. Aber wenn ich den Epheserbrief im Kontext anschaue, schaue, was er uns hier sagen möchte, dass hier Judenchristen und Heidenchristen plötzlich eins sein können, weil diese Mauern, diese Gesetze, die die Menschen aufgebaut haben, damit sie ja nicht in Kontakt mit den Juden, dass sie ja keinen Kontakt mit den Heiden haben, das ist nicht mehr. Das hat Jesus beseitigt. Wir haben momentan ein Fuchsproblem bei uns zu Hause. Ja? Vorletzte Woche, da lag plötzlich, wir hatten vergessen unseren Kirchsack, der war bereit zum Fortwegtun, oder? Der stand draußen vor der Türe. Ja gut, am nächsten Morgen war er im Garten verstreut. Und ich habe dann am Abend auch zu Jakob gesagt, Jakob, Du musst alle Schuhe draußen hinein. Da dürfen keine Schuhe draußen stehen, weil der Fuchs auch gerne Schuhe hat. Nur ich habe meine draußen stehen lassen zum Lüften. Und am nächsten Morgen war nur noch einer da. Aber gleichzeitig, ich war draußen und dann habe ich Anita gefragt, du Anita, ich habe doch gestern den ganzen Müll aus dem Garten wieder zusammengetragen. Wieso liegt da wieder Müll? Da oben ist das, habe ich das übersehen oder was ist da? Und ich bin da mit dem Hund laufen gegangen und wie ich da oben die Straße hochkomme, die ganze Straße voll. Also wieder ein Kehrichsack vom Nachbar, oder? Ganz verstreut. Gut, man merkt dann plötzlich da, oh, dieser blöde Fuchs, oder? Die Schuhe habe ich übrigens wieder gefunden. Die findet man irgendwo unten in der Wiese, kann man die dann wieder zusammensuchen. Die nehmen sie zum Glück nicht mit bis zum Bau. Vielleicht stinken sie zu fest, das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, dieser Fuchs wird zu einem Feind. Und ich habe gemerkt, man beginnt, oder, Gebote aufzustellen. Lass die Schuhe nicht draußen stehen. Lass den Kehrichsack nicht draußen stehen. Und dann beginnt man, Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe den Wildhüter angerufen und gesagt, du, der Fuchs da, die haben ein Problem da, oder? Merkt ihr, man beginnt gegen diesen Feind Mauern aufzubauen, damit eben das nicht, diese Unangenehmlichkeiten nicht geschehen. Und genau das Gleiche haben auch die Juden damals gemacht, den Heiden gegenüber und aber auch die Heide den Juden gegenüber. Wir müssen nicht das Gefühl haben, es war einseitig. Von beiden Seiten her. Und hier sagt Paulus klipp und klar, Leute, es ist vorbei. Jesus hat das durch den Kreuzestod Jesu sind diese Gesetze, diese Satzungen, die ihr euch aufgebaut habt, nichtig, die sind nicht mehr da. Und das ist dann schlussendlich auch das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Er spricht im Kapitel 1 von diesem Geheimnis, Kapitel 3 spricht er und er zeigt auf, eben, dass der Erlösungsplan es möglich gemacht hat, dass hier Juden und Heiden gemeinsam unterwegs sein können. Und wie sieht es heute aus? Wir haben heute keine Heidenchristen und keine Judenchristen unter uns. Dieses Problem haben wir nicht. Man könnte vielleicht sagen, wir haben solche unter uns, die in die Gemeinde hineingeboren sind und wir haben solche, die von außen hinzugekommen sind. Das gibt auch schon, je nachdem, oder, was der andere erlebt hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit, was er in seinem Rucksack trägt, schon Spannungen, je nachdem. Oder man baut dann vielleicht, weil man nicht versteht, weshalb der andere so funktioniert und weshalb er vielleicht in diesem oder diesem Punkt so extrem ist, beginnt man Mauern aufzubauen, bewusst oder unbewusst. Ja, aber wir haben auch auf unserer Welt, die momentan so klein geworden ist, weil man überall verbunden ist, globalisiert ist, sehen wir auch, wir haben Amerikaner, wir haben da Asiaten, Australier, Afrikaner. Ich kann das noch ein bisschen weiter einhängen. Ich meine, das sind verschiedenste Kulturen, die da zusammenprallen, auch in der Gemeinde, bei uns heute. Aber wir haben auch Basler, Berner und also ich Bündner noch, wenn ich ja beim B bleibe, oder? Ja, nichts gegen Zürcher, aber einfach versteht ihr, auch da ganz verschiedene Regionen, die ganz anders ticken, von denen man teilweise versteht man sich selber ja nicht einmal. Ja? Und ich kann, wenn ich jetzt einfach ins Berner Oberland gehe, und das ist das, was ich schon ein bisschen mitbekommen habe, oder wir haben die Haslitaler und die Emmentaler und die weiß ich was für Taler, Simmentaler, jedes Tal wieder ticken sie völlig verschieden. Und dann noch zu verstehen und eine Einigkeit zu haben, und das ist das, was wir in der Gemeinde eben auch erleben. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Werbung vom Tourismusverband im Bündnerland, oder? Manchmal verstehen wir Bündner uns selbst nicht. Ja, mit dem Langenscheid doch dabei, oder? Mit dem Wörterbuch dabei zum Übersetzen. Und da sehen wir die Problematik, die wir eben auch heute in der Gemeinde zum Teil auch begegnen. Und eben durch das Nichtverstehen stehen wir eben auch in der Gefahr, dass wir Mauern aufbauen. Und darum geht es darum, dass wir lernen, einander zu verstehen. Dass wir lernen, warum tickt der eine so oder der andere so. Und das ist für mich eben auch wichtig geworden, dass wir darüber nachdenken. Und ich glaube, es braucht einfach auch Zeit dazu. Und dazu brauche ich auch gerne dieses Bild hier, in dem zwei Flüsse zusammenkommen. Das ist genau das. Natürlich kommen hier verschiedenste Flüsse zusammen aus verschiedenen, und die sind halt verschiedenfarbig, weil die Quellen, dort wo sie herkommen, der Untergrund unterschiedlich ist. Dort mein Ort ist der Felsen so, am anderen so. Und jetzt kommen die zusammen und werden eins. Und sie laufen zuerst am Anfang schon noch so, parallel. Aber mit der Zeit wird das Ganze eins. Und ich rede mit der Zeit. Und das ist mir auch wichtig geworden für uns heute, dass wir erkennen, dass es Zeit braucht, dass wir schlussendlich Einigkeit bekommen. Dass es ein Prozess ist, so haben wir das im Grunde genommen auch heute in der Sabbatschule gesehen. Und ich sehe aber auch, dass wir oft deswegen, weil wir so unterschiedlich sind, auch verschiedene theologische Ansichten haben können. Und auch da denke ich, Jesus Christus ist das Haupt, in ihm hält alles zusammen. Das ist das, was in Kapitel 1, Vers 22 eben auch erwähnt. Alles hat er unter seine Füße gestellt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Zu ihm richten wir uns eben auch aus. Nun, Paulus, er lässt es nicht einfach bei dem beruhen, er geht ja noch weiter, indem er betet. Und wir finden im Epheser zwei Gebete, wir finden das eine in Kapitel 1 und dort interessanterweise bittet er darum, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst bekommen. Dass wir den Geist bekommen, der uns Jesus offenbart, wer er wirklich ist. Und das Gleiche macht er auch in Kapitel 3. Auch in Kapitel 3, in diesem Gebet, welches Enku vorhin auch vorgelesen hat, auch dort wiederum bittet er darum, dass Gott uns Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und dass eben der Geist, der Heilige Geist am inwendigen Menschen arbeitet und dann, dass wir diese Liebe Gottes in seiner Fülle verstehen. Weil Paulus erkennt ganz klipp und klar, dass das Wesentliche der Einigkeit ist, dass wir wissen, wer Gott ist und wie Gott wirkt. Und dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir Gemeinschaft mit Gott suchen. Und aufgrund dessen erleben wir auch Veränderung, aufgrund dessen erleben wir auch, wie Einigkeit funktionieren kann. Und das finde ich spannend und ich glaube, das ist so ein Hauptpunkt, den Paulus in diesen ersten drei Kapiteln uns vermitteln möchte. Dass wir diese Liebe erkennen. Und dass diese Liebe uns dann eben auch weiterführt. Aber hier möchte ich auch ganz klar betonen, dieses Wort Liebe, habe ich festgestellt, wird heutzutage oft auch falsch interpretiert, falsch verstanden. Wenn das Liebe ist, die alles akzeptiert, wenn es Liebe ist, die sagt, Jesus Christus wollte die Reformation nicht, weil er wollte, dass wir einig sind und Liebe üben untereinander und eigentlich alles akzeptiert, dann ist das nicht die Liebe, von der die Bibel spricht, diese selbstlose Liebe, diese Agape-Liebe, die für den Nächsten da ist. Gott selber sagt ja auch, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das heißt, Liebe bedeutet nicht, ich toleriere einfach den anderen in seiner Sündhaftigkeit und lasse ihn in seiner Sündhaftigkeit leben und akzeptiere das. Liebe bedeutet auch, für den anderen da zu sein, den anderen aufzunehmen, den anderen zu stützen, zu tragen, aber die Liebe fordert auch, Sünde beim Namen zu nennen. Wenn die Bibel etwas als Sünde bezeichnet, dass wir das auch so erwähnen. Nur so nebenbei. Aber es geht um die Liebe, ganz besonders im Epheser, diese Liebe, die eben Gott darstellt. Gott ist die Liebe und nichts anderes. Gott offenbart uns, was wirkliche Liebe ist und darum sollen wir seine Nähe suchen. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern zusammen, dann ist das für mich eine ganz klare Entscheidung. Ich möchte ein solches Leben leben. Wenn ich den Kelch, wenn ich das Brot zu mir nehme, sage ich, Herr, ich glaube daran, dass du meine Sünden vergeben hast und ich bin dein Kind. Ich darf die Gewissheit haben, ein Kind deiner zu sein, ein Teil, ein Kind des Himmelreichs zu sein. Und wenn ich den Kelch zu mir nehme, dass ich dann eben auch sage, Herr, ich bekenne öffentlich vor dieser ganzen Gemeinde, wenn ich diesen Kelch hier trinke und jeder hier im Saal sieht, dass ich diesen Kelch trinke, bringe ich eben zum Ausdruck, dass ich diese Veränderung wünsche, dass ich möchte, dass der Geist in mir wirkt und dass ich Jesus immer ähnlicher werde und dass ich immer näher zu Jesus Christus hinwachsen kann und dass wir so gemeinsam diesen Weg vorwärts gehen. Und das wünsche ich mir eben auch für uns alle, dass wir gemeinsam vorwärts gehen in diese Liebe, dass wir immer mehr diese Nähe Jesu suchen. Und das hat mir persönlich auch in dieser Woche in der Sabbatschullektion auch sehr begeistert, dass er eben auch sagt, oder dass ich mit solchen, die die Glieder ausrüsten, zurüsten, ja, aber ganz besonders, dass der Leib eben wächst, wenn jeder Einzelne immer näher zu Gott kommt, nicht sich selber in den Vordergrund stellt, sondern Gott. Und das ist genau das, was wir auch in der Fußwaschung praktizieren, wenn wir gemeinsam, wenn wir uns die Füße waschen und im Grunde genommen wir uns niederknien vor dem anderen, ja, in Demut und dann dem anderen die Füße waschen. Und im Grunde genommen, wenn wir das tun, so wie Jesus das auch in Johannes Kapitel 13 uns vermittelt, wenn wir das tun, dann sagen wir mit anderen Worten auch oder bezeugen wir mit anderen Worten, Herr, so wie du mir gedient hast, was du für mich getan hast, so möchte ich auch dir dienen von ganzem Herzen. Es geht nicht um mich, es geht um dich, es geht um den anderen. Und so wünsche ich mir auch, wenn wir jetzt auch zusammen zur Fußwaschung übergehen, dass wir wirklich diese Gedanken mit hineintragen, wenn wir dem anderen die Füße waschen, dass es geht nicht um mich. Jesus sagt auch hier ganz klar, wenn nun ich, euer Herr und Meister, die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch tue. Der Knecht ist nicht größer als der Herr, auch der Gesandte nicht größer, als der ihn gesandt hat. Und wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch in dieser Woche so intensiv studiert haben im Epheserbrief. Es geht nicht um mich. Es geht um den anderen. Es geht nicht darum, eine hohe Stellung inne zu haben. Es geht darum, zu dienen, in Liebe zu dienen. Geführt und getragen vom Heiligen Geist. Es geht darum, Mauern abzureißen, Mauern abzubauen, die sie vielleicht gebildet haben. Leider sind wir zum Teil Weltmeister in Mauern aufzubauen. Lasst uns diese Mauern abreißen, im Zwischeneinander, zueinander. Und so wünsche ich euch Gottes reichen Segen, wenn wir uns jetzt auch zur Fußwaschung aufteilen. Die Brüder sind da drüben im SBZ, die Schwestern sind hier und die Ehepaare, die können im Untergeschoss sich die Füße waschen. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.
Liebe Geschwister, wir möchten noch zur Ruhe kommen, bevor wir die Füße waschen, bevor wir dienen, bevor wir spüren, dass der Nächste so viel wert ist wie ich oder noch mehr. Und da wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir da sein dürfen, in Frieden und Freiheit. Ich möchte dir danken, dass du uns heute wieder gezeigt hast, dass du das Haupt bist. Dass wir dürfen die Glieder sein, dass wir durch dich gesegnet werden, dass wir die Kraft haben, ein Christ sind, dass wir miteinander, wenn wir auch nicht der gleichen Meinung sind, dass wir doch uns verstehen, dass wir in Anstand zusammenkommen, dass wir uns vergeben, wenn wir etwas auf dem Herzen haben, das uns nicht gepasst hat. Ich bitte dich, dass wir ein Licht sein dürfen, draußen, wo wir sind, vielleicht zu Hause uns erst und nachher in der Schule, bei der Arbeit oder wenn man auch in Zeit ist. Du möchtest uns doch die Kraft geben, durch den Heiligen Geist, dass wir fähig sind, frohe und dankbare Christen zu sein. Wir laden dich ein, jetzt, dass wir dankbar sind, alles dir hinzulegen, was uns bedrückt hat, und dass du uns füllst mit deiner Liebe. Und dafür danken wir dir. Amen.
Thank you.